Good morning in the morning.
Good morning in the wonderful morning.
Du sitzt da im Top, das sieht sehr sommerlich bei dir aus. Ich sitze hier im Pulli.
Dass das mal passiert, dass bei dir bescheuerteres Wetter ist als hier. Nee, wir haben heute, glaube ich, das letzte Aufbäumen, bevor der Herbst reinkommt. Und ich freue mich. Ich bin aber gerade eh sehr gut drauf. Also ich bin gerade richtig im Flow, meine Sachen laufen gut. Ich habe das Gefühl, ich habe was unter Kontrolle. Das ist ja bei mir immer wichtig. Prozesse unter Kontrolle. Die Familie rasten alle komplett aus, weil die Schule wieder angefangen hat und der Druck des Alltags einfach von jetzt auf gleich wieder auf alle niederprasselt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es läuft. Und ich hatte eine richtig lustige Begegnung. Vielleicht liegt es auch an meinem Zyklus. Mein Zyklus ist gerade gut. Ich bin gerade in einer guten Phase. Also irgendwie bin ich fluffig dabei.
Läuft bei dir, würde ich sagen.
Ja.
Läuft bei dir.
Ich hatte diese Woche eine richtig lustige Begegnung. Und mein Kollege war dabei. Der war kurz so. Aber ich fand es eher lustig. Also es war so ein richtig, ich hatte einen Besuchskontakt übernommen. Ganz neu. Und der Vater ist ein richtig hohes Tier. Ja, der findet das total kacke, dass er jetzt Besuchskontakte kriegen muss mit seinen kleinen Kindern, was ich total nachvollziehen kann. Und er kann das überhaupt nicht nachvollziehen und findet alles kacke. Also natürlich auch mich. So. Und dann war das Gespräch bei uns im Büro, damit er sich auch die Räumlichkeiten angucken kann und so. Und mein Kollege war dabei. Ich weiß gar nicht, warum. Der macht gar nichts in dem Fall. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht stand er da, weil wir da im Flur so ein bisschen standen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagte er dann so, aha, okay. Und in diesen Räumlichkeiten soll ich jetzt dann meine Kinder, naja, ist ja nichts Besonderes. Und wer von Ihnen ist jetzt die Person, mit der ich denn hier bin? Ich so, ja, das bin ich. Ich bin die Frau Kutsch. Und dann guckt ja die Jugendamtsmitarbeiterin. Ernsthaft? Ist das hier ernst?
Hä?
Sie wollen jetzt die Verantwortung dafür, ob ich meine Kinder öfters sehe, in eine studentische Barbie-Puppe reinstecken?
Was? Naja, aber so, wenn ich jetzt mal kurz zwischengrätschen darf. Meine Voraussagung sozusagen, wie du damit umgegangen bist.
Ja.
Studentische Barbie-Puppe ist für dich ja keine Beleidigung per se.
Genau. Genau.
Also es ist so, Student, was glauben Sie denn, wie alt ich bin?
Ja.
Was? Das glauben Sie, ich bin lustig. Mitte 20? Made my day.
Voll. Made my week. Made my fucking month. Und ich so. Und die Frau wollte schon anfangen, sich zu rechtfertigen. Ich so. Oh mein Gott, ernsthaft? Ernsthaft? Und danke schön. Und der Typ so. What? Und mein Kollege so, what? Die haben mich alle angeguckt. Das war echt im Nachhinein, wenn du so manchmal im Nachhinein über so Situationen, weil das geht ja super schnell, nachdenkst, dann musste ich dann auch lachen. Also wir haben uns dann kaputt darüber gelacht, weil das ging ja alles wahnsinnig schnell und ich war nur so, studentisch gesagt.
Oh mein Gott.
Hab dann nur geantwortet, also wenn sie das schon Barbie finden, das kann ich besser. Ich werde mir Mühe geben, es nicht ganz so zu verhauen, okay? So, Sie müssen nicht mit mir zusammenarbeiten, das ist überhaupt gar kein Problem. Sie können auch eine ältere Dame haben.
Ja, aber vielleicht jemand, der schon Mitte 30 ist, hat bestimmt mehr Berufserfahrung als ich.
Klimper, klimper, klimper. Ja, weil letztendlich ist es mir ja kackegal. Also, weil dann muss er, wenn er das nicht macht, muss er halt länger warten, weil dann muss eine andere Fachkraft gefunden werden. So.
Voll, voll.
Whatever. Ich finde es aber noch schlimmer tatsächlich, wenn Frauen das machen. Also da muss ich sagen, da werde ich auch, bei Männern kann ich nur noch drüber lachen, bei Frauen habe ich ein großes Unverständnis. Ich verstehe nicht, wie Frauen sich gegenseitig nicht unterstützen können und bashen. Aber wenn eine Frau, ich hatte jetzt letztens ein Erstgespräch mit einer Anwältin und die war auch irritiert über mein Aussehen und da denke ich so, yo, Uschi, ernsthaft? Also ja. Ich verurteile dich jetzt hier auch nicht. weil du aussiehst wie, keine Ahnung, meine Großmutter, ja?
Ja.
Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also das finde ich noch schlimmer, ja. Das ärgert mich eher, wo ich denke, hey, Girl Support Girls, warum denn nicht? Warum sind die Frauen oftmals die Schlimmsten, sich gegenseitig da zu verurteilen? Das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit häufig erlebt mit Kita und keine Ahnung, was für Storys ich ja hier schon erzählt habe, was mir selber schon begegnet ist. Da bin ich einfach nur fassungslos.
Ja, das sind Frauen, die im System gefangen sind. Die müssen dann auch ausbrechen. Und am schlimmsten sind diese Pick-Me-Girls, die dann so extra sich anbandeln und ich bin anders als andere. Ach, halt's Maul, oh mein Gott. Naja, so.
Ohne Scheiß. Ach nee, so, wie kriegen wir jetzt einen schönen Übergang hin?
Wie kriegen wir jetzt einen schönen Übergang hin? Girls support girls, weil wir supporten Alleinerziehende.
Wow, das war wow. Das war episch. Okay.
Aber da ist es ja auch häufig so, ne? Da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber geredet, was die auch dann teilweise für erleben, dass man da auch dann für angefeindet wird oder halt nicht supported wird, weil man halt denkt, die Familien müssten das ja selbst hinkriegen und Alleinerziehende werden ja auch total häufig verurteilt und ziehen sich ja selber dann auch so runter, weil sie bestimmte Dinge nicht schaffen. Und da bräuchte man auch einen Girl-Support, dass man einfach auch mal sagt, wie gut die Freundin das macht oder die Schwester oder die Tante oder whatever. Ich glaube, Alleinerziehende brauchen das auch mal und müssen das auch mal hören, dass sie gute Mütter sind und dass sie es trotzdem schaffen. Und dass ein alleinerziehendes Elternteil ja kein schlechtes Elternteil ist, haben wir letzte Woche schon besprochen. Und diese Woche werden wir ja noch mehr darauf eingehen, was es eigentlich auch für positive Seiten von Alleinerziehenden Eltern geben könnte. Deswegen ist hier ja auch voll. Sowieso, das ist jetzt sowieso so eine positive Support-Folge. So.
Ja, ich liebe diese Folge. Als ich diese Folge angefangen habe zusammenzustellen, habe ich gedacht, yes, ich glaube, das könnte einer meiner Lieblingsfolgen werden, weil wir sind ja häufig düster und reden immer nur über das eventuell Schlechte, was passieren könnte. Und heute ist das voll die Support-Folge und ja, ich musste mich ein bisschen bremsen, um dann nicht so überbordend irgendwie, keine Ahnung, zu gucken, dass das keine halbe
Doktorarbeit ist. Und das ist gut. Und das ist gut. Und eigentlich ist es viel besser, wenn man alleinerziehend ist. Genau. Scheiß auf normale Familien.
Voll.
Naja, wenn ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid und wisst so, hey, was ist denn jetzt das Positive an Alleinerziehenden? Das werdet ihr jetzt erfahren. Und wir starten direkt rein mit dem tollen Wort Ressourcen. Das Wort werdet ihr in dieser Folge sehr, sehr häufig hören, weil es tatsächlich einige Ressourcen gibt, die alleinerziehende Elternteile durch die ihre Rolle als alleinerziehende Elternteile nutzen können, schöpfen können und sich die sich auch alleine nur durch das Alleinerziehende entwickeln. Und wir starten direkt rein mit den persönlichen Ressourcen, also quasi was die Mutter oder der Vater selbst erleben für positive Seiten, wenn sie alleinerziehend sind.
In der Zusammentragung und Recherche dieser Folge ist mir immer mehr ins Gedächtnis gekommen, was ich für Gespräche schon mit alleinerziehenden Elternteilen hatte, wo es auch wirklich um Ressourcen und um positive Dinge ging. Und das hat mich total gefreut, weil das ist ja auch mit ein Teil meiner Aufgabe, wenn Elternteile sich gerade trennen und die am Boden zerstört sind, sich ein Lebenskonzept auflöst, dass wir dann auch darüber sprechen, okay, was kann es jetzt auch Positives geben? Und ich darf ja sogar in nicht seltenen Fällen die Alleinerziehenden auch weiterhin begleiten und darf die Entwicklung mit beobachten. Und das ist häufig echt auch schön. Also schwierig, Achterbahnfahrt, keine Frage, ich will es nicht verherrlichen. Aber es ist halt nicht nur so. Und es gibt ein Beispiel, was mir da direkt ins Gedächtnis gerufen wurde. Und zwar war es, als eine Mutter gesagt hat, seit ich alleinerziehende bin, ist mein Alltag zwar anstrengender, aber ich entscheide selbst. Es ist viel klarer und ruhiger geworden. Und das sind ja einige Ressourcen, die da quasi mit reinspielen. Also sie hat es geschafft, selbst zu entscheiden und eine Autonomie zu haben. Und das konnte sie in ihrer vorigen Zeit als Nicht-Alleinerziehende halt irgendwie nicht. Da war es häufig chaotisch mit dem Partner und sie hatte das Gefühl, alles ausdiskutieren müssen und in die Rechtfertigungshaltung zu gehen. Und jetzt ist sie selbstwirksamer. Also das ist so ein Punkt, ne? Viele Alleinerziehende erleben, dass sie trotz widriger Umstände im Alltag den Alltag bewältigen können und dass sie es schaffen können, selbstwirksam in ihrem Alltag zu sein, viel, viel mehr als vorher. Und psychologisch kann dies als Schutzfaktor wirken. Also wer sich als handlungsfähig erlebt, entwickelt weniger depressive Symptome. Das haben wir ja auch in der Folge von Trauma besprochen, dass Trauma häufig dann sich entwickelt, wenn man sich nicht selbstwirksam und ohnmächtig fühlt, dann können sich Trauma entwickeln, dann können sich depressive Symptome entwickeln. Und wenn man halt in die Handlung gehen kann, dann ist das eher ein Schutzfaktor. Das sagt auch die Forschung, weil Selbstwirksamkeit hängt stark mit der Resilienz zusammen und mindert negative Folgen von Stress. So. Ja. Also wenn eine Person dann sagt, ich habe die Trennung überstanden, also werde ich auch die nächste Hürde schaffen, ist das absolut großartig und ein Start dafür, Resilienz zu zeigen und Selbstwirksamkeit zeigen zu können. Für viele ist ja der erste Schritt, die Trennung auszusprechen und dabei zu bleiben, wirklich auch das Schlimmste. Das erlebe ich im Privaten, aber auch beruflich.
Und ich glaube, das kennen auch wirklich viele, die auch keine Kinder haben, sondern die einfach so eine Trennung durchgemacht haben, dass dieser Trennungsprozess und das zu machen und das durchzustehen und wirklich dabei zu bleiben, ja auch sowas Ermächtigendes sein kann, weil einem dann so eine Last genommen wird, weil man dann denkt, oh, jetzt endlich, diese Wochen vor der Trennung sind ja häufig schlimm und man überlegt hin und her und dann ist der Prozess noch lange und so. Und ich habe das jetzt auch bei vielen Freundinnen schon erlebt, dass die danach wirklich wie so ein Phönix aus der Asche steigen. Und ich dann auch wieder so, jetzt, also du bist jetzt irgendwie wieder so, wie ich dich auch kenne. Also die finden dann wieder so zu sich selbst zurück und das ist so eine Ermächtigung und so empowernd, dass sie dann sagen so, oh, ich habe mich irgendwie selber auch total verloren, weil diese Beziehung mich so runtergezogen hat und es war irgendwie alles scheiße. Und durch die Trennung hat man dann einfach wieder zu sich selbst gefunden. Und ich glaube auch, vor allem, wenn Kinder noch mit im Spiel sind und es auch vorher Probleme gab mit dem Partner, das hat sich auf die Erziehung ausgewirkt, das hat sich auf die Beziehung mit den Kindern ausgewirkt und so, dass das auch wirklich so ein Befreiungsschlag sein kann, wenn man dann sagt, so jetzt und jetzt bin ich alleine. So, jetzt mache ich das einfach alleine. So, der kann vielleicht dann zweimal, keine Ahnung, einmal in der Woche irgendwie kommen oder sowas. Aber der Alltag zu Hause, das ist jetzt mein Reich und ich kann es jetzt so machen, wie ich möchte.
Ja, trotz der ganzen Schwierigkeiten, die dann noch mit Umgangsrecht und so miteinander verbunden sind, erlebe ich aber auch, dass vor allen Dingen Frauen, wenn die sich dazu entschieden haben, zu gehen, und das ist häufig auch ein Prozess über Jahre, die kämpfen bis aufs Blut teilweise. Und wenn dann aber der Punkt kommt, wo klar ist, und ich gehe, dann gibt es auch nicht kein Zurück mehr. Also das ist total krass. Also häufig ist es dann so, dass die dann erstmal damit, und wenn das nicht verändert wird oder wenn du mit mir nicht zur Therapie gehst, dann werde ich irgendwann gehen, so dass das so die ersten Sachen sind und ich fühle mich, und dass die immer wieder versuchen, im Prozess und in Gesprächen zu kommen. Und wenn es dann aber soweit ist, dass der Schalter umgelegt ist, ist das Ding durch. Mhm. So, und das erlebe ich mit Kindern bei Frauen, aber auch ohne Kinder bei Frauen. Ne, und das ist dann wirklich dieses, ne, wie Phönix aus der Asche. Es sei denn, es gibt einen großen Knall und sie hat ihren Partner, weiß ich nicht, beim Fremdgehen betrogen. Beim Fremdgehen erwischt oder so, ne? Wir reden jetzt über diese prozessorientierte, soll ich gehen, soll ich nicht gehen. Das ist teilweise ein Prozess über Jahre. Und ich weiß, dass ich im Privaten und auch im Beruflichen denke, oh, Leggings an a Tash. Oh. Immer noch das Thema, immer noch das Thema. Wahnsinn, wie lange wollt ihr das denn noch durchkauen? Und irgendwann sind die soweit. Irgendwann sind die dann soweit, dass sie so verbrannt sind, dass die dann wie Phönix aus der Asche. Im besten Fall, manche schaffen es ja nie. Und bei Männern erlebe ich das häufig, dass die nicht so kommunizieren und dass es die Frauen aber dann eher eiskalt trifft. Also Männer, die sagen dann, ja, wieso geht die dann? Und wenn man das mit denen bespricht, ja, wie oft hat ihre Frau das gesagt und so weiter, dann kann man dann schon erkennen, okay, es gab viele, viele Anzeichen. Und bei den Männern, die kommen nicht in die Kommunikation und sagen, hör mal, ich bin unglücklich, können wir bitte was tun? Häufig ist es so, dass die dann einfach dann gehen oder schon eine andere haben oder keine Ahnung. Dann gibt es noch eine innere Ressource und das ist die Entscheidungsfreiheit. Das erlebe ich tatsächlich auch als große Befreiung von vielen Alleinerziehenden, ja,
das die kann ich mir
vor allen Dingen auf der Erziehungsebene große Probleme hatten. Ich habe ein Paar kennengelernt, die waren ein Traumpaar vorm Herrn, unfassbar, also Wahnsinn. Auch vorher, dann haben die Kinder gekriegt und deren Erziehungsmethoden oder Ansichten sind so unterschiedlich gewesen, dass sie sich darüber so zerstritten haben und getrennt haben. Das ist einfach so traurig. Also der Vater sagte auch, das wäre eigentlich der größte Fehler gewesen, Kinder zu kriegen, weil sie hätten es besser, oder sie hätten sich davor mal auch darüber unterhalten sollen, wie sie das so machen wollen. Das macht halt keiner, ne? Er sagt ja nicht so, du möchtest Kinder kriegen. Okay, check one. Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Tochter einen Freund mit nach Hause bringen würde? Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Tochter das und das machen würde? Wie würdest du damit umgehen, wenn dein Sohn trans wäre?
Vor allem, das sind ja auch häufig Sachen, die man noch gar nicht beantworten kann, wenn man noch gar nicht in der Situation ist. Also da muss ich echt sagen, habe ich auch Respekt vor. Bei uns sind ja Kinder noch kein Thema. Aber ich glaube auch vor allem, wenn man schon so lange zusammen ist und dann nach, keine Ahnung, 13, 14 Jahren Beziehung dann Kinder kommen, ich glaube, das kann auch echt schwierig werden. Also mal gucken, wie das dann bei mir läuft.
Ja, die
läuft.
Waren 16 aber, Jahre zusammen.
Ja, und dann bist du ja schon so eingegroovt und du denkst ja auch, du kennst die Person in- und auswendig und dann ist es ja noch ein größerer Schock, wenn dann auf einmal so fundamentale Sachen in der Erziehung nicht passen, weil du denkst, woher kommt das denn jetzt? Aber das sind Situationen, mit denen man vorher einfach nie konfrontiert wurde. Also das kann ich mir super gut vorstellen. Das ist auch echt schwierig, dann quasi sich dann zu entscheiden, ja, dann trennen wir uns jetzt. Wegen dieser Situation, also das ist ja furchtbar. Gut, zurück zu den Alleinerziehenden. Wenn man dann aus so einer Beziehung rauskommt, kann das natürlich dann sehr ermächtigend sein und man kann sich dann sehr frei fühlen, wenn man eben all diese Probleme im Alltag nicht mehr hat und eben nicht mehr ständig auf den Partner eingehen muss, sich nicht mehr mit Kompromissen rumschlagen muss. Das ist natürlich dann auch positiv, wenn man aus dieser Trennung rauskommt und dann alleinerziehend ist.
Absolut. Also, es werden Entscheidungen alleine getroffen. Ne? Entscheidungen zur Erziehung, Entscheidungen zur Schule, Entscheidungen zur Alltagsgestaltung können klar und absolut transparent getroffen werden. Und diese Klarheit wirkt sich halt auch stabilisierend auf die Kinder aus. So sage ich ja immer, ne? Struktur ist immer super, die haben immer das Gleiche, es sind ganz klare Regelungen, wer, wann, wie. Aber häufig ist es ja immer noch das Modell, dass eine erziehende Person ist und ein Elternteil quasi dann am Wochenende oder mal in der Woche ist. Schwieriger ist das natürlich beim Wochenwechselmodell.
Wir haben wenn ihr euch jetzt wundert, irgendwie, ja, aber wie ist das denn dann mit dem Sorgerecht und wie kann man das denn dann überhaupt machen und welche Entscheidung kann man treffen? Wir haben eine Folge zum Sorgerecht gemacht, liebe Leute, und zwar vor ein paar Folgen in unserem Sommerspecial haben wir erklärt, was das Sorgerecht ist, wie das aufgeteilt wird, wer wann, wie, wo, was für Befugnisse hat. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne nochmal reinklicken. Und wir haben auch schon eine eigene Folge zum Thema Trennung gemacht. Also da sind wir ganz explizit auf das Thema Trennung eingegangen, haben erklärt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie sich das auf Kinder auswirkt und wie man gut in einer Trennung das kommunizieren kann mit den Kindern und so. Also das sind zwei Themen, die wir jetzt hier nur kurz angerissen haben, die wir aber schon ganz intensiv besprochen haben. Also könnt ihr gerne reinhören.
Was ich auch häufig mitbekomme, ist, dass so eine Entlastung reinkommt bei den Alleinerziehenden, dass die sagen, boah krass, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen für meine Entscheidungen. Also viele Alleinerziehende entwickeln eine hohe Alltagsresilienz, kreative Lösungen und pragmatisches Denken, weil sie es einfach müssen. Wenn eine Betreuung ausfällt, dann findet man spontane Alternative, aber muss sich dann nicht rechtfertigen vor einem Partner, einer Partnerin. Warum sind die jetzt nach McDonald's gegangen? Warum sind die nicht um 8 im Bett, sondern um 8:30? So, ne? Wieso ist es das Nutella-Brot und nicht das Vollkorn, keine Ahnung, Bio-Dinkel-Dörte-Brot gewesen? So.
Oder man also, muss sich auch auf der anderen Seite nicht dafür rechtfertigen, dass man viel Wert auf Bio legt und kann einfach morgens denen Bio-Brot schmieren und sich nicht anhören, oh, ist das schon wieder der Bio-Fraß? Und du denkst dir so, ja, ich mach das jetzt einfach.
Genau. Es gibt so ein geiles Lied, was häufig in meinem Kopf dann abgeht, wenn ich irgendwas höre, wo ich denke, boah, das ist manchmal bei Instagram, das ist so, halt dein Maul, bitte halt dein Maul,
ah, ja,
halt
ja.
dein Maul, bitte halt dein Maul.
Das ist eins von diesen KI-Liedern, glaube ich, ja.
Ich liebe dieses Lied, weil das ist echt so, wenn ich so wieder abschweife, dann höre ich dieses, ah, dann denke ich so, ja, genau. Und dann immer schön lächeln und winken.
Ja.
Genau. Also in beide Situationen, auch mein Mann und ich haben ja, was Ernährung angeht, häufig nicht die gleichen Ansichten, aber wir haben es geschafft, mal mehr, mal weniger irgendwie die alle Hühneraugen auch noch zuzudrücken, wenn er dann den Kindern etwas an dem Tag, wo er zuständig ist, zubereitet, was ich nicht so geil finde, oder wenn ich extrem Wert darauf lege, dass wir fleischlos essen an den Tagen, wenn er halt mitessen muss.
Mhm.
Aber das musste sich auch sehr lange, sehr ausführlich finden. Ansonsten gibt es noch das Ressourcenbewusstsein. Also unter Druck wird ganz schnell klar, was ist wichtig und was kann warten. Das finde ich eine Ressource, die super, super wichtig ist, die sich auch entwickelt. Also in den Fällen, die ich begleitet habe, merke ich, dass Alleinerziehende am Anfang noch den Anspruch haben, alles alleine hinkriegen zu müssen. Und das ist ein ganz großer Point, das mit denen zu erarbeiten. Sie sind nur noch eine Person, das geht nicht. Und dann merken die auf einmal, dass dieser Druck ablässt, weil nicht selten sind es diese alleinerziehenden Personen, die auch schon in der Beziehung alleinerziehend waren. Da haben wir ja ganz oft schon in der ersten Folge drüber gesprochen, die aber trotzdem ja alles gemacht haben.
Hm.
Und den Anspruch haben die dann auch weiterhin. Und dann mit denen zu erarbeiten, ja, dann sieht es halt hier gerade aus wie Sau. Sind ihre Kinder trotzdem emotional versorgt? Haben sie die Hausaufgaben gemacht und haben die Schulbrote und so. Ja, gut, dann ist das so. Und das dann auszuhalten, ist für einige wirklich ein schwieriger Prozess, aber der lohnt sich, weil dieses Abwägen und dieses Bewusstsein machen von, ist jetzt nicht wichtig. Ich habe mal von der Mutter ein Foto gekriegt, einen riesen Wäscheberg auf der Couch, Samstagabend, die Kinder im Bett. Und sie hat mir ein Foto geschickt, das habe ich erst montags gesehen. Und ich trinke mir hier trotzdem meinen Wein und lasse mich nicht davon irre machen.
Stressen.
Den mache ich morgen. Vielen Dank dafür. Und ich habe mich so gefreut. Ja. Dieses Bewusstsein reduziert Perfektionismus und stärkt diese Gelassenheit. Und das, liebe Leute, ist ein wichtiger, aus meiner Sicht sehr wichtiger psychologischer Schutz.
Wenn es jetzt um die Beziehung zu dem Kind geht, da haben wir in der letzten Folge schon ganz kurz drüber geredet, es ist ganz kurz angerissen, dass ja die exklusive Zeit mit den Kindern eine große Rolle spielt und das bei Alleinerziehenden sogar positiver wird oder mehr wird, dass der Bindung zu den Kindern nicht unbedingt geschadet wird, wenn man alleinerziehend ist, sondern dass die eventuell sogar gestärkt wird.
Ja, das erlebe ich so häufig. Wirklich, das ist so krass. Also Alleinerziehende verbringen einfach oft mehr exklusive Zeit mit ihrem Kind. Was ja auch logisch ist, weil die teilweise ja weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen. Also wenn ich meine Kinder dann ganzes Wochenende habe, dann saug ich alles auf. Und wenn ich mein Kind eine Woche nicht gesehen habe und darauf die Woche aber komplett, dann saug ich alles auf. Weil dann das Bewusstsein für diese Zeit einfach viel mehr existiert. Und das nehme ich mir tatsächlich auch als Vorbild ganz häufig, bewusst Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, weil mir viele einfach auch berichten zu sagen, ey, ich hatte jetzt eine Woche Halligalli, konnte machen, was ich wollte, mit meinen Freunden, wie ich wollte. Ich freue mich jetzt richtig auf mein Kind und jetzt will ich ganz viel Zeit mit dem verbringen. Das ist häufig eher schwierig, wenn die Kinder älter werden und sagen, ey, ganz ehrlich, Papa, ganz ehrlich, Mama, ich will jetzt mich mit meinen Freunden treffen. Und die Eltern so, wirklich? Also kannst du dich nicht nächste Woche mit meinem Freund treffen? Dann sagt er, dann sagt Papa auch, kannst du dich bitte nicht nächste Woche mit meinen Freunden treffen? So.
Ja, ja.
Aber das erlebe ich und das ist eine total schöne Dynamik. Und das sehen Alleinerziehende häufig selbst eher nicht, weil die das Gefühl haben, ich muss hustlen, ich muss hinterher sein, ich muss ganz viel mit den Kindern machen. Das ist gar nicht notwendig, Leute. Also Studien zeigen auch, dass Kinder berichten, dass sie selbst eine sehr enge und vertrauensvolle Beziehung zum alleinerziehenden Elternteil haben.
Aber wie ist das dann mit dem Elternteil, bei dem das Kind dann lebt? Also wenn man jetzt quasi dieses klassische Modell hat, irgendwie jedes zweite Wochenende beim anderen Elternteil, dann ist das Kind ja dauerhaft bei einem Elternteil. Also ist dann diese Dynamik auch da, weil man dann sagt, weil da ist ja nicht dieses, ach, ich habe mein Kind jetzt eine Woche nicht gesehen oder ich habe die Mama jetzt eine Woche nicht gesehen, jetzt freue ich mich wieder richtig drauf, oder es sind ja dann im Zweifel nur ein, zwei Tage oder reicht das dann auch schon?
Kommt drauf an, manchmal so, manchmal so. Also das reicht tatsächlich auch schon, weil die Kinder ja häufig trotzdem nur Zeit mit der Mutter dann verbringen. Also die Abendrituale sind nur mit der Mutter dann, sage ich jetzt mal, oder nur mit einem Elternteil. Jeden Abend bringt dieses eine Elternteil dann die Kinder ins Bett. Die machen immer Hausaufgaben mit dem Elternteil. Die haben immer Zeit für die zum Fahren mit den Hobbys und so mit dem einen Elternteil. Also wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass diese Dynamik entstehen kann, keine tiefen Gespräche zu führen. Ne? Dass es nur um Abfertigung und so und ne, hast du Zähne geputzt, hast du Hausaufgaben gemacht, gehen kann. Aber andersrum kann es auch in dieses gehen, ganz viel Zeit miteinander zu haben und das auch für schöne Sachen nutzen zu können. Und was häufig passiert ist, wenn man mit Kindern von Alleinerziehenden spricht, die schon älter sind, die haben das Gefühl, also wenn die erwachsen sind, ne, durch die furchtbare Phase des Pubertieres hinaus und Drama, Rama, alles überlebt, dass sie dann sagen, und meine Mama ist die Superheldin. Alle anderen haben gesagt irgendwie, ja, mein Papa baut den Schrank auf und mein Papa, weiß ich nicht, repariert das. Und bei mir hat das alles meine Mama gemacht. Meine Mama hat mir gezeigt, eine Frau kann alles tun. Wir brauchen keine Männer. Da kriege ich Gänsehaut, weil das ist so schön. Ja, also das ist ja mal eine Mega-Ressource.
Ja, total. Die man dann aber leider selber als Elternteil in dem Moment noch gar nicht so zu spüren bekommt, sondern dann halt erst 15 Jahre später.
Ja. Und in der Zeit, wie viele Elternteile, die nur wirklich alleinerziehend sind, im Sinne von, der andere Elternteil existiert gar nicht, hat gar keinen Bock auf Teilhabe, zu sagen, ich muss alles sein. Und es ist so anstrengend, es ist so furchtbar. Und ich mache es so schlecht. Nee, Leute, macht ihr nicht. Macht ihr wirklich nicht. Eure Kinder sehen euren Kampf, eure Kinder sehen, was ihr alles für sie tut. Jetzt nicht. Werden die später. In meisten Fällen. Versprochen.
Und ich glaube, dass diese Dynamik eben auch schon kommt, wenn die Kinder eben noch Kinder sind, weil sie ja merken, dass Mama oder Papa strugglen und so. Also jetzt nicht Unterstützung im Sinne von Parentifizierung, dass die dann anfangen, irgendwie die Wäsche zu machen oder so. Aber einfach, dass die ja merken, so Mama und ich gegen die Welt. So, wir sind jetzt zu zweit und wir machen das alleine. Also das ist doch schon im Bewusstsein der Kinder da, oder?
Und ganz ehrlich, auch das fördere ich bei meinen Kindern. Also wenn ich Hilfe von meinen Kindern möchte, in einem Rahmen wie, hol mir mal bitte den Lappen oder kannst du mal eine Runde mit den Hunden gehen? Das mache ich bei der Großen jetzt auch schon mal. Da geht es ja um gesunde Unterstützung. Einige Elternteile sagen dann, ja, aber ist das nicht schon zu viel Verantwortung? Nein. Ich finde, unsere Welt und unsere Jugend könnte viel mehr Verantwortungsbewusstsein vertragen. So, wenn ich meiner Tochter sage, das sind die Familie, die Hunde gehören zur Familie und ich möchte, dass du eine Runde mit denen gehst, dann findet die das nicht geil, aber die murrt nicht und die macht es, weil sie weiß, ich brauche jetzt gerade ihre Unterstützung, weil ich ihre Schwester abhole, bringe, whatever, im Struggle bin, zu spät bin, 1000 Sachen noch machen muss, gerade koche. Weiß der Kuckuck, weil mein Mann und ich haben ja dieses Konzept, dass wir tageweise schon auch wie Alleinerziehende sind und alleine für das Wohl der Kinder verantwortlich sind. Und dann weiß die das und dann macht die das. Genauso wie sie weiß, dass ich auch bis 21:30 mit ihr über ihren Herzschmerz sprechen werde abends, obwohl ich müde bin, weil es ihr wichtig ist. Und das, finde ich, ist super wichtig. Kinder können viel Verantwortung übernehmen, ohne dass es in einen kranken Mut geht. Und das ist bei der Alleinerziehenden häufig so. Ja, dann wird dann gesagt, okay, kannst du bitte mal, ah, scheiße, wir haben vergessen, Brot zu kaufen. Fritzchen, renn mal rüber und hol Brot. Ja, warum nicht? Ist ja auch das Brot, was er isst. Das, was wir gerade besprochen haben, ist so dieses Rollenbild, ne, was in so Beziehungs- und Erziehungsressourcen mit reinspielt. Also Alleinerziehende sind für Kinder ein Modell für Durchhaltevermögen, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das habe ich schon sehr häufig gehört. Das kann, wenn man das so macht, und dafür muss man nicht perfekt sein, wirklich auch sehr stärkend sein. Und die lernen auch, man kann auch schwierige Situationen meistern. Es gibt immer eine Lösung. Das finde ich einen ganz wichtigen Grund- und Glaubenssatz. Es gibt immer eine Lösung. Die Lösung ist vielleicht nicht immer die geilste, aber nichts ist also lösungslos.
Lösungsorientiertes Denken. Wenn ich eins von unserer Erziehung mitgenommen habe, dann ist es lösungsorientiertes Denken.
Ja, ich konnte es früher auch nicht hören. Also ich konnte es nicht hören. Es ist mir aus allen Öffnungen weil ich alles andere wollte als positiv denken. Ich hatte mein T-Shirt, meine Mutter, ich fand es überhaupt nicht witzig, als Puppertier hat die mir ein scheiß T-Shirt gekauft mit Think Positive und dann meine Fratze dazu. Und jedes Mal, wenn ich es anhatte, hat die sich kaputt gelacht, weil das passt nicht.
Ja. Wenn wir jetzt mal aus der Familie rausgehen und quasi das Netzwerk anschauen, das ist ja häufig ein Punkt für Alleinerziehende, wo sie strugglen. Weil wenn man alleinerziehend ist, dann braucht man eben ein gutes Netzwerk. Man braucht gute Freunde, man braucht Verwandte, Familie, Nachbarn, auf die man sich verlassen kann, weil man eben kein Gegenpart hat, der schnell einspringen kann oder der halt eben immer da ist. Wie kann sich denn das Alleinerziehende oder die Alleinerziehung, wie man das sagt, die Alleinerziehung, sagt man das so, positiv auf diese Ressourcen auswirken? Weil da bleibt einem ja quasi nichts anderes übrig, als sich ein Netzwerk aufzubauen und Unterstützung anzunehmen und auch zu sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe.
Ja, absolut. Als ich selbst in die Situation gekommen bin, dachte ich, ja, ich habe keinen Bock auf die Muttis, ne? Ich habe da keinen Bock drauf und ich möchte es nicht, ich. Und dann habe ich ja ein paar sehr besondere Muttis kennengelernt, die mich ja bis heute auch noch begleiten. Da bin ich sehr dankbar für, weil unsere Kinder wirklich, durch die Großen haben wir uns kennengelernt und dann haben wir fast zeitgleich auch Kleine gekriegt mit maximal einem halben Jahr Unterschied. Und die sind einfach so gut befreundet und kennen sich seit Baby und wir machen so viel zusammen. Es ist einfach eine wahnsinnige Ressource. Und ich bin so oft so dankbar dafür. Und auch Mama grinst sich ja kaputt, weil sie sagt, wolltest du doch nicht. Nee, dachte ich auch nicht, dass das so gut sein kann. Aber da muss man halt aus seiner Komfortzone rausgehen. Und das sage ich den Alleinerziehenden häufig. Es ist einfacher, machen Sie das. Gehen Sie aus der Komfortzone raus. Wenn die in der Kita sind, dann sagen Sie doch mal, hey, kann mein Kind heute bei dir spielen? Und an einem anderen Tag, wo es für Sie gut passt, dann nehmen Sie die Kinder. Das ist einfach wahnsinniger Support und es ist so schön, sich da auf Leute verlassen zu können. Und das trauen sich viele nicht, wenn sie halt nicht alleinerziehend sind, aber auch das entwickelt sich. Also ich habe Alleinerziehende kennengelernt, die am Anfang gedacht haben, nee, gar keinen Bock. Und dann haben die auch Menschen und ein Netzwerk für sich entdeckt, auch ohne Verwandtschaft und sind wahnsinnig dankbar auch dafür. Und es funktioniert. Weil auch andere Eltern, die nicht alleinerziehend sind, von diesem Netzwerk ja auch profitieren. Und diese Netzwerke bieten halt oft nicht nur praktische Hilfe, sondern auch emotionale Entlastung. Also auch wenn man einfach mal heult, wie anstrengend und stressig das Leben als alleinerziehende Person ist und es gibt jemand anderen, der wirklich ernsthaft zuhört oder in der gleichen Situation ist und das sehr gut nachvollziehen kann, ist das schon wirklich hilfreich. Weil es ist ja Gott sei Dank auch so in unserer Gesellschaft, Alleinerziehende und Patchwork ist ja eher die Norm als die Ausnahme mittlerweile.
Aber trotzdem schämen sich halt manche dafür oder fühlen sich dann schlecht, ja, oder denken, so dass das jetzt nicht das ideale Modell ist und dass sie dafür gejudged werden. Und viele werden dafür auch gejudged, nach wie vor. Was totaler Quatsch ist, weil jede zweite Ehe wird geschieden. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen in unglücklichen Ehen und Beziehungen stecken bleiben wegen den Kindern. Das haben wir schon so häufig besprochen, wie schlimm es ist, wenn man wegen den Kindern zusammenbleibt. In der letzten Folge haben wir ja auch über die funktional Alleinerziehenden gesprochen, die eigentlich noch einen Partner haben, aber de facto schon alleinerziehend sind. Also viel mehr Support, Leute. Supportet diese Menschen. Das ist wirklich Quatsch, die zu judgen. Wofür auch? Dafür, dass sie sich dazu entschieden haben, selbstwirksam zu sein und es einfach auch sehr gut hinkriegen. Also ist das Neid auch? Ich verstehe das nicht. Also ich finde das so Quatsch.
Ich glaube, es ist häufig, ja, wenn es um Patchwork geht, glaube ich, ist es häufig Neid. Also habe ich schon auch im privaten Umfeld erlebt, dass eine Frau sich aus einer sehr, sehr unglücklichen Beziehung rausgekämpft hat einen neuen Partner hat, mit dem gerade beste Zeit ihres Lebens verbringt, weil die Kinder dann halt quasi in einer, ja, bei dem anderen Partner sind. Und dann kommt ganz häufig Neid von anderen FreundInnen, BekanntInnen, keine Ahnung. Ach krass, die ist ja schon wieder weg. Boah, heftig, ja gut, pff, ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe ja, pff, immer dann denke ich, das kann ich ja auch wirklich ganz klar sagen, ja, da bin ich auch neidisch drauf. Auf so viel Paarzeit, die haben wir nicht. Die haben mein Mann und ich einfach nicht. Ne, so, weil wir einfach ja ständig in diesem Elternmut auch miteinander sind. So, ne, und dann, wenn ich mit Freundinnen spreche, dann sage ich, boah, du warst eine Woche mit deinem Neuen auf Mallorca oder so. Boah. Alter Schwede, ey, du blöde Kuh, was glaubst du, was ich dafür tun würde? Aber total offen und dann grinst sie auch, aber weil sie weiß und ich gönne es ihr trotzdem von Herzen. Und wie oft ich meinen Mann schon gesagt habe, sag mal, sollen wir nicht irgendwie eine Wohnung anmieten und wir machen das dann so? Ja, was ich natürlich dann nie bedenke ist, ich will ja mit meinem Mann noch auf jeden Fall sehr gerne zusammen sein. Ja, aber es ist ja immer noch einer bei den Eltern, also wir haben ja dadurch nicht mehr Paarzeit, nur weil wir also getrennte Wohnung haben. Weiterhin ist es auch so, bei gesellschaftlichen Ressourcen, dass das Annehmen von einer Hilfe ja auch eine wahnsinnige Ressource schon darstellt. Also es zeigt, wie reflektionsfähig man ist und dass man eine Selbstfürsorge hat und dass man einfach auch einsieht, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Also auch das ist ja nun mal wirklich eine große Ressource, die häufig durch Schuld und Scham nicht als Ressource gesehen wird. Oh nein, ich habe es nicht alleine geschafft. Oh nein, ich bin nicht perfekt. Ne? Das ist halt diese scheiß Instagram-Gesellschaft, die das immer und immer und immer wieder eher erwartet. Viele Alleinerziehende berichten auch, dass sie durch die Situation neue soziale Kreise finden konnten. Also durch Alleinerziehenden-Treffs, durch Online-Communities, dass die sich dadurch nicht mehr so alleine gefühlt haben. Und diese Erfahrung von ich bin nicht allein reduziert halt wieder diese Scham und diese Isolation, was großartig ist. Und das können halt viele, obwohl die sich schon lange alleine fühlen, in einer Beziehung halt nicht nutzen, weil sie sind ja noch in einer Beziehung.
Und wenn man halt so eine Trennung durchgemacht hat und so eine Krise durchgemacht hat, das kennen ja auch wahrscheinlich viele, dann ist es in dem Prozess zwar furchtbar, schlimm, es tut weh, und alles ist scheiße und es sieht danach aus, als wenn es nie wieder besser wird. Aber wenn man dann auf der anderen Seite angekommen ist, dann kann man auf einmal atmen und dann denkt man sich, wow, was ich jetzt hier geschafft habe und ich habe so viel Scheiße gefressen und es hat mich am Ende nur noch stärker gemacht. Und dann kommt man auf der anderen Seite raus mit einer Stärke und mit einem Selbstvertrauen, dass man einfach gemerkt hat, und dadurch bin ich jetzt noch stärker geworden und dadurch bin ich gewachsen. Und das ist ja auch eine totale Ressource, auf die man dann zurückgreifen kann in anderen Krisensituationen. Und das ist auch, glaube ich, so wichtig, wenn man sich eben mit anderen Alleinerziehenden dann trifft, die diesen Prozess auch schon durchhaben, die schon seit 2, 3 Jahren alleinerziehend und sagen, ey, das ist das Beste, was ich je hätte machen können. Ich habe mich so gut eingegroovt mit meinen Kindern und in meinem Alltag und es ist viel besser als früher, dass davon dann auch andere profitieren können, von diesen Erfahrungen und auch von diesem Wachstum, was man dann dadurch erlebt.
Ja, absolut, voll. Und diese Transaktion, das, was du eben gesagt hast, mit wie Phönix aus der Asche, das erlebe ich häufig in einem längeren Zeitraum, wenn man dann so sieht, und das mache ich ja dann auch mit meinen KlientInnen, so, nach einem Jahr, wo waren wir denn vor einem Jahr? Da haben sie sich gerade getrennt. Wo sind sie jetzt? Ne? Wenn die dann wieder zweifeln, dann sage ich, gucken Sie doch mal, was sie alles geschafft haben. Ja, aber ich sehe nur das, was vor mir ist und das ist so schwierig und wir haben immer noch keine Einigung dazu getroffen. Aber schauen Sie doch mal, was Sie alles geschafft haben. Genau das. Ja.
Das habe ich letztens auch noch zu meiner Freundin gesagt, die auch total frustriert war und das Gefühl hatte, sie tritt auf der Stelle und so. Und da habe ich auch gesagt, jetzt guck dir doch mal an, wo du vor 5 Jahren warst und erzähl mal diesem Ich von vor 5 Jahren, wo du jetzt bist. Dass du in der Zwischenzeit umgezogen bist, du hast 2-mal den Job gewechselt, du hast jetzt deinen Traumjob erreicht, weil sie auch durch eine ganz schlimme Trennung gegangen ist. Ich so, guck doch mal, was du alles schon gemacht hast und wo du bist. Du vor 5 Jahren, du würdest es nicht glauben, wenn du erzählen würdest, was du jetzt alles schon gemacht hast in der Zeit. Also das finde ich auch für ohne Trennung, ohne Kinder, ganz für alle mal wichtig, dass man das mal sagt, guck doch mal, was du schon gemacht hast alles und wo du bist, auch persönliche Entwicklungen, nicht nur so eine Trennung und Jobwechsel und so, sondern auch wie du damals noch drauf warst. Also finde ich generell super hilfreich.
Voll, auf jeden Fall, ja.
Wenn wir jetzt über das Thema Schutzfaktoren sprechen, das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, habe ich das Gefühl. Mhm. Die Schutzfaktoren. Explizit für die Kinder. Was ist es, was gibt es denn da für grundlegende Schutzfaktoren für Kinder, die sich aus einer alleinerziehenden Elternteilbeziehung ergeben können?
Bindung.
Ja.
Bindung. Bindung. Ja, stabile Bindung zu einem Elternteil. Ne? Also eine einzige sichere Bindungsperson reicht halt oft aus, um ein Kind emotional zu stabilisieren. Das ist ja das, was ich predige und predige. Und entscheidend ist nicht die Familienform, sondern Feingefühl, Verlässlichkeit und emotionale Präsenz. Scheiß drauf, was du in einem, welchem Konstrukt du bist. Und das ist für mich auch immer wichtig, das immer wieder auch Alleinerziehenden zu sagen, sie sind nicht zu wenig für ihr Kind. Auf gar keinen Fall. Kinder brauchen einfach nur das Gefühl, da ist jemand, der mich versteht, der mich beruhigt und der mich schützt. Das ist die größte Prävention und der größte Schutzfaktor.
Und wenn jemand zu euch sagt, aber ein Kind braucht seine Mutter, aber ein Kind braucht seinen Vater, Maul halten, Maul halten. Lasst euch das gar nicht einreden. Lasst euch das überhaupt nicht. Nee, genau, deswegen könnt ihr diesen. Könnt euch diesen Soundtrack dann im Kopf abspielen, weil das ist so ein Bullshit. Ein Kind braucht nicht per se eine weibliche oder eine männliche Person in ihrem Leben, um sich gesund zu entwickeln. Das ist Quatsch. Und mit diesen scheiß Rollenbildern und so, haltet alle eure Fresse. Das stimmt einfach nicht. Und hört auf, Alleinerziehenden ein schlechtes Gewissen einzureden. So, weiter im Text.
Ah, amen. Oder auch gleichgeschlechtliche Paare, ne? Das ist ja auch Thema. Wie? Ja. Zwei Männer und, sorry? Nein, halt einmal bitte.
Zwei Frauen können keinen Jungen großziehen, weil die brauchen eine starke Vaterrolle. Halt die Fresse. So viel Stärke, wie dieses lesbische Paar ausstrahlt, wegen den ganzen Anfeindungen, was die erleben müssen, so viel Stärke kann dein Lappenmann deinem Sohn nicht beibringen. So, jetzt komme ich in Rage hier.
Oh my goodness. Ja, what's going
so
on?
Gut, okay, weiter geht's.
Hey, das könnten wir aber auch mal machen. Gleichgeschlechtliche.
Ja, ist das eine gute Idee.
Ja. Das wird auch voll die Empowerment.
Ist echt so. Wir regen uns dann die ganze Folge nur auf.
Ja, voll. Oh Gott. Naja, was natürlich auch wichtig ist, ist meine liebe Freundin, die Konstanze. Ich weiß, du hast das, wenn ich das mache, aber ich liebe es. Also Konstanze, ich finde es einfach so witzig. Ich finde mich selber, ich muss dann selber auch über mich lachen, wenn ich das dann sage.
Ich hasse deine Wortspiele über alles. Ich hasse auch Pubertier. Boah, da kriege ich alles drauf. Gut, egal. Ja, so deine witzig. Freundin, die Konstanze. Was ist mit der Alten?
Was ist mit der Alten? Ja, ne? Und ihrem Freund die Struktur, also vorhersehbare Routinen, Mahlzeiten, Einschlafrituale, das gibt Sicherheit. Und damit meine ich nicht jeden Tag Punkt 8 Uhr, sondern es kann auch 10 nach 8, es kann auch 10 vor 8 sein, aber trotzdem ist Konstanze eine wichtige Begleitung, auch bei Nicht-Alleinerziehenden. Feste Absprachen und klare Regeln reduzieren Stress und Unsicherheit. Ne? Besonders wichtig in Familien, in denen Konflikte oder Abwesenheit den Alltag total unruhig machen. Logisch. Mhm. Und emotionale Kommunikation. Also Kinder brauchen altersgerechte Erklärungen. Mama und Papa, ne? Der ist nicht da, sie ist nicht da, aber du bist nicht schuld. Da haben wir auch in den anderen Folgen schon tausendmal drüber gesprochen, den Kindern die Verantwortung zu nehmen. Und Gefühle zu erlauben. Kinder sollen traurig sein, Kinder sollen wütend sein. Die dürfen Sehnsucht ausdrücken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn die sagen, ich würde gern zu Papa, dass Mama da nicht in Tränen ausbricht und denkt, sie ist eine schlechte Mutter. Ganz, ganz häufiges Thema leider, dass die Kinder in dieser Zerrissenheit sind, sich nicht positiv über einen Elternteil austauschen zu können, weil wenn die sagt, boah, bei Papa war es voll schön, ja, oh, was hast du denn da mitgebracht? Ja, der Papa hat mir das geschenkt. Ja, der sollte besser mal den Unterhalt zahlen. Hm. Nicht hilfreich. Menschlich, absolut, kann ich das total nachvollziehen, aber nicht hilfreich, um euer Kind da aus der Verantwortung rauszulassen.
Ja.
Also Eltern, die Gefühle benennen und spiegeln, helfen ihren Kindern einfach bei der Emotionsregulation.
Ja.
Was häufig auch nicht so einfach ist, wie ich jetzt auch immer mehr erfahre. Mein Mann guckt mich dann immer nur an und sagt, deine Erziehung. deine Erziehung.
Das ist ja auch so geil, dass dann Eltern auf einmal sagen, deine Tochter will heute Abend, weißt du, das ist dann so, dieses deine und meine wird dann immer nur genutzt, wenn irgendwas positiv oder negativ ist. Das ist, genau, glaube ich, bei fast ne, allen so. Hast du gesehen, was deine Tochter in der Schule gemacht hat?
Ja, genau. Und es ist dann so, wenn ich sage, so, Kleine, kannst du mal das und das machen? Und sie sagt, ich muss gar nichts. Dann guckt er mich an und sagt, von wem hat sie davor? Oder wenn sie dann die große oder kleine, egal, bitterlich weint, weil sie weinen will und einfach nur voller Gefühle ist und so, ne? Und dann bin ich kurz davor, wie Mama zu sagen, boah, wein doch leise, bitte. Und dann sage ich, was ist denn los? Und er sagt, und ich darf einfach weinen. So, und ich darf dieses Gefühl haben. Ja, darfst du auch, aber kannst du das bitte woanders machen?
Ja, ist echt
sag ich
so.
Natürlich nicht, fühle ich aber. Ja. Unterstützende Netzwerke, ne? Also das sind auch so grundlegende Schutzfaktoren. Also weitere Bezugspersonen, wenn sie denn da sind. Und damit meine ich nicht Großeltern, weil die leben ja häufig auch ganz woanders oder manche haben ja auch gar keinen Kontakt mehr, sondern Paten, Freunde, LehrerInnen, irgendwelche Menschen, die einfach unterstützend da sein können. Die können sekundäre Bindungsanker sein. Und das ist super, super wichtig. Was natürlich häufig auch zeitweise zumindest wichtig ist, das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, ist die sozialpädagogische Begleitung durch Jugendhilfe, aber auch durch Vereine. Also, ne, das gibt halt. Also, wenn der Junge in einem Fußballverein ist und da dreimal die Woche die gleichen Leute sieht und zu seinem Trainer eine mega enge Bindung hat und das über Jahre, ja, go for it, mega.
Ja.
Ich habe jetzt ein Mädchen, die begleite ich fast 4 Jahre und ich muss jetzt langsam in die Ablösung gehen. Die wird jetzt nächstes Jahr 18 und damit ist das Ding durch. Sie will es nicht, aber wir müssen jetzt mal schauen. Und das ist so hart. Ich habe die durch so eine harte Essstörung durch mit Auf und Abs. Und ja, das ist so schlimm, da zu gehen. Aber das ist halt mein Job und das ist okay. Und deswegen müssen wir die Ablösung jetzt auch so sanft und so lange wie möglich machen, weil die einfach auch ganz eng wirklich an mich gebunden ist. Und ich habe jetzt ein Mädchen, sie treffe ich nächste Woche, da habe ich mich so gefreut. Die habe ich auch lange intensiv begleitet, nicht so lange, ich glaube 2,5 Jahre, 3 Jahre. Und die hat jetzt ihr Abi gemacht und wird Aachen verlassen. Und die hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, ich werde Aachen verlassen, aber ich wollte fragen, vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz mich noch mal sehen. Ich würde Sie so gerne noch mal sehen. Und, ja, natürlich. Also verdiene ich zwar kein Geld mit, aber das belohnt mich und bezahlt mich auf eine Weise, die ihr euch nicht vorstellen könnt, zu sehen, dass dieses Kind, was wirklich auch massive selbstverletzendes Verhalten in verschiedensten Formen gezeigt hat und richtig heftig ausagiert ist und dann in eine Wohngruppe, als ich dann die Hilfe beendet habe, jetzt sagt, danke Ihnen, es hat so geholfen und ich würde gerne nochmal mich mit Ihnen treffen, bevor, das ist ja auch Bindung und da, oh. Ja, das ist die wahre Bezahlung, Leute. Also umso mehr Bezugspersonen, desto mehr emotionale Sicherheit gibt es. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt der Partizipation und der Autonomie. Also Kinder profitieren davon, wenn sie altersgerecht eingebunden werden. Und das ist das, was ich meine mit Verantwortungsübernahme, ja. Mitentscheiden bei einem Wochenendprogramm, mithelfen bei Haushaltssachen, mithelfen bei Kochsachen oder bei Erledigungen oder was auch immer. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Das steht sogar im Gesetz. Also es steht sogar im Gesetz, dass Kinder ab einem gewissen Alter Haushaltssachen übernehmen sollten. Mhm. Fragt ChatGPT, Leute. Sagt euren Kindern, die sollen ChatGPT fragen. Der weiß das.
Wie wirkt sich das dann auf die psychologischen Mechanismen aus? Also wie kann man das jetzt quasi 1:1 ummünzen auf das, was sich dann in der Psyche tut?
Also Stresspuffer durch sichere Bindung zum Beispiel, ne? Kinder, die eine sichere Bezugsperson haben, zeigen niedrigere Cortisolwerte unter Belastung. Das ist einfach wissenschaftlich bewiesen. Und ich sage ja immer, im nächsten Leben werde ich Neurowissenschaftlerin oder so ein Scheiß, ne? Ich stehe da einfach auf diese Studien und ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Und Rituale als psychologische Anker sind, sie signalisieren, es gibt eine gute Konstanze. Auch wenn sich alles andere verändert, Konstanze ist stets bei mir, hält meine Hand und begleitet mich.
Oh Gott.
Komm, das ist schon witzig. Oder? Also, ich fand's auch ein bisschen witzig. Mhm. Na gut, dein Gesicht. Ja, ist okay, ich mach schon weiter. Offene Kommunikation gleich Reduktion von Schuldgefühlen. Also Kinder, die wissen, dass sie nicht verantwortlich sind und vielleicht auch nachvollziehen können im kindlichen Denken, was verantwortlich dafür war, entwickeln seltener Angst und depressive Symptome. Mhm. Das ist einfach auch so. Weil die einfach ganz klar wissen, ja, Mama und Papa lieben sich nicht mehr, mich lieben die aber abgöttisch und ich fühle jedes Mal, dass sie mich abgöttisch lieben. So ist es nun mal.
Ja, und du hast auch schon häufig von Fällen erzählt, wo die Kinder von selbst gesagt haben, warum trennt ihr euch nicht? Trennt euch doch bitte, es macht doch keinen Sinn. Wir lieben euch trotzdem noch, ihr liebt uns trotzdem noch und es würde uns allen einen Haufen Stress ersparen. Also trennt euch doch bitte.
Ja, das ist, ja. Also die jüngste Person, die das gemacht hat, die ich kannte, war fast fünf, kurz vorm fünften Geburtstag.
Boah, krass.
Richtig krass. Aber die ist auch, ich liebe dieses Kind, die ist auch echt richtig, eine richtig geile. Richtig, die wird richtig heftig. Die macht den Eltern das Leben zur Hölle, aber die rockt ihr Leben einfach hart. Ja. Soziale Unterstützung gleich Resilienz. Also Kontakte zu stabilen Erwachsenen oder Peers schützt vor Isolation und gibt zusätzliche Rollenmodelle. Und das sind so diese, ne? Also du siehst, was kann das helfen? So, das sind einige Beispiele.
Es gibt ja auch die funktional Alleinerziehenden, über die haben wir jetzt diese Folge noch gar nicht gesprochen, aber in der letzten Folge ganz intensiv, also wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört euch die erste Folge nochmal an. Und zwar geht es ja da um Menschen, die ja de facto noch in einer Partnerschaft sind, aber da eben alleingelassen werden und deswegen in ihrer Rolle als Eltern häufig alleinerziehend sind. Was gibt es da denn für Schutzfaktoren?
Also, wenn die sich dann tatsächlich trennen, gibt es einige wichtige Schutzfaktoren. Und einer der größten ist, die Ambivalenz auflösen. Also, Kinder verstehen ja oft nicht, warum ein Elternteil zwar da, aber nicht wirklich da ist. Und da ist es halt wichtig, dass ein Schutzfaktor sein kann, dieses transparente Erklären. Papa ist zwar viel arbeiten und deshalb nicht so oft mit dir zusammen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und wenn die sich dann trennen würden in tatsächlicher Weise, dann ist die Ambivalenz ja noch weniger vorhanden. Weil dann ist es ganz klar. Dann ist ein Schutzfaktor halt auch, ne, wenn die noch nicht getrennt sind, den Selbstwert zu stärken. Also Kinder dürfen nicht das Gefühl entwickeln, dass sie nicht wichtig genug sind. Und auch da geht es um eine Kommunikation, also eine explizite Wertschätzung. Es liegt nicht an dir, dass Mama oder Papa wenig Zeit hat. Du bist geliebt und wichtig. Und das kann man halt auf beides übernehmen, ne? Also ich finde, diese Schutzfaktoren kann man übernehmen bei funktionalen Alleinerziehungen, die noch in einer Partnerschaft sind, aber erst recht auch bei denen, die sich dann irgendwann wirklich für alleinerziehend entscheiden. Dann gibt es einmal die Rollenklärung, also Kinder nicht in die Partnerrolle drängen und klare Trennung zwischen Erwachsenen- und Kinderebene machen. So, das könnte auch noch ein Schutzfaktor sein, damit die eben nicht in diese Verantwortung gehen, ne? Also Regeln, welche Aufgabe Kinder übernehmen dürfen, Tisch abräumen, weiß der Kuckuck was, weiß ich nicht, Sachen hoch und runterbringen oder so, ne? Und welche nicht, nämlich zum Beispiel kleine Kinder erziehen. Also die Geschwister erziehen hat nicht damit zu tun, dass der ja altersgerechte Verantwortung übernehmen soll. Und damit meine ich nicht, ich gehe jetzt mal kurz eine Runde mit den Hunden und die Älteste hat hier das Sagen, so. Das hat ja nichts mit Erziehung zu tun, weil das ja der Rahmen ist, das Sagen zu haben, wie ich den bestimme.
Du hast ja häufig schon davon gesprochen, wie man das in seinen Alltag implementieren kann, dass man sich eben auf das Kind abends ein paar Minuten fokussiert, dass das besser ist als alle paar Wochen irgendwie mal einen tollen Ausflug zu machen und so. Was gibt es denn da für Strategien im Alltag, die man implementieren kann, um eben all diese Schutzfaktoren zu fördern, um eine sichere Bindung zu fördern? Was empfiehlst du da?
Also es gibt wirklich ganz kleine Sachen, die aus meiner Sicht hocheffektiv sind. Und ich habe ja in der letzten Folge auch schon von der Mutter gesprochen, wo eine andere Helferin gesagt hat, die müsste wahnsinnig viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und das hat sie so überfordert und hat ihr immer das Gefühl gegeben, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin keine gute Mutter, weil es einfach überhaupt nicht in ihrem Alltag gepasst hat. Und das finde ich auch bei häufig nicht alleinerziehenden Eltern so. Das sehe ich ja selber auch so. Ich kann leider nicht jeden Tag 2 Stunden exklusive Zeit mit meinen Kindern verbringe. Da haben die auch gar keinen Bock drauf. Und das sind auch so Sachen, die ich selber übernehme, die ich euch jetzt hier als konkrete allgemeine Schutzstrategie im Alltag vorstellen möchte. Und zwar ist es diese 5 Minutes Gold Time. Also 5 Minuten goldene Zeit und dann letztendlich ist es Gold Time. Hattet ihr heute schon Gold Time? Wann macht ihr eure Gold Time? Jeden Tag reichen 5 Minuten, Leute, wirklich, wirklich aus. Ungeteilte Aufmerksamkeit pro Kind, was einfach die Bindung massiv steigert. Wir machen das häufig abends. Ich lege mich dann abends nochmal in das Bett der Großen. Das ist häufig dann mehr als 5 Minuten, weil wenn die anfängt zu schwallern, habe ich ja schon mal gesagt, dann hört die auch irgendwann nicht mehr auf. Aber letztendlich reichen 5 Minuten und dann kann man das auch mit einem Gefühlsritual einfach abends einleiten oder verbinden. Was war heute schön, was war heute schwierig? Und das kann man auch selber übernehmen. Wenn man sagt, ich fand es schön, weiß ich nicht, dass wir heute das und das gemacht haben zusammen. Was ich nicht schön fand, war, dass wir uns gestritten haben, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Um auch, viele Kinder können das gar nicht und das ist ja Lernen am Modell, um auch zu gucken, wie gehen denn die Erwachsenen mit ihren Gefühlen um? Wir können ja von den Kindern nicht erwarten, das hatte ich jetzt vor meinem Urlaub, glaube ich, im Gespräch, da hat der Vater gesagt, ja, also Frau Kutsch, das funktioniert nicht, ich habe das jetzt ausprobiert. Der sagt dann einfach nur gut. Und er weiß dann nicht, was er sagen soll. Ich so, ja, und? Haben Sie denn mit Ihrem Sohn auch mal über Ihren Tag gesprochen? Wie? Nee, darum geht's ja nicht. Naja, woher soll er denn lernen, über Gefühle zu sprechen? Und das, wenn ihr das jetzt anfangt und ihr habt es vorher nicht gemacht, geht nicht davon aus, dass ihr voll die tiefsinnigen Gespräche sofort mit euren Kindern führen könnt. Das dauert. Die werden am Anfang irritiert sein. Teenager werden da keinen Bock mehr drauf haben. So, ne? Und da wird am Anfang auch nur, mein Tag war gut, Punkt. Und häufig ist es auch so, dass man sagt, wie hast du dich denn heute gefühlt? Zufrieden. Es gibt auch so geile Bücher, das habe ich auch schon mal mit Eltern gemacht. Machen Sie doch so ein Gefühlstagebuch jeden Abend mit Ihrem Kind. Und dann kamen die und haben gesagt, ja, der fühlt sich jeden Tag zufrieden. Aber davor hat er uns die Hölle heiß gemacht. Und ich weiß, dass er nicht zufrieden war. Dann sage ich, ja, weil er jetzt gerade sich zufrieden fühlt, mit Ihnen zu kuscheln und dieses Buch auszufüllen. Aber dann müssen Sie mit ihm in die Reflexion gehen. Ja, also das, Leute. Und das dauert nicht lang. Familienkalender haben wir auch. Sichtbar machen, wer was wann macht. Das reduziert Unsicherheiten und das war auch bei uns zu Hause ein Game Changer, weil wir einfach beide sehr viel zu tun haben und natürlich lebt dieser Familienkalender davon, dass man ihn füttert und ich bin oft die Unzuverlässigere, ich fütter den nicht so zuverlässig wie mein Mann, aber das ist so einfach. Dann sieht man, ah okay, da ist das, ah der ist da weg, ah okay, da kann ich das nicht planen, da brauchen wir gar nicht viel drüber zu diskutieren. Das reduziert definitiv Unsicherheiten. Externe Bezugspersonen bewusst einbinden, das geht mal mehr, mal weniger. Also das ist ein Wunschfaktor, würde ich sagen, aber nicht so das, wo es eigentlich wirklich drauf ankommt. Und dann, ganz wichtig, Antiparentifizierungssätze. Danke, dass du mir helfen willst, aber du darfst Kind sein. Brauchst du jetzt gerade nicht. Bei Kindern, das ja, Eltern sagen mir dann häufig, ja, aber der will das doch oder die will das doch, die bietet das ja an. Ja, weil die innere Not spürt, ist trotzdem nicht deren Business.
Da kommt es natürlich auch drauf an, ne? Das haben wir ja eben schon besprochen, aber wir reden jetzt hier natürlich von Dingen, wo Kinder die Verantwortung für Dinge übernehmen, für die sie die Verantwortung überhaupt nicht übernehmen sollten.
Und dann geht es halt so um innere Leitplanken, würde ich sagen. Also dieses Good Enough statt Perfektion. Das ist etwas, was man sich selber immer und immer und immer wieder vorkauen muss. Aber die Wiederholbarkeit schlägt einmal eine super Leistung. Also wenn wir immer wieder 80%, 70% geben können, reicht das vollkommen aus, als wenn wir dann sonst irgendwie denken, jetzt müssten wir aber super perfektionistisch sein und dann klappt das aber nicht oder es klappt dann einmal und danach schludern wir rum. Das macht ja gar keinen Sinn.
Da gibt es so ein süßes Video auf Instagram, da ist so eine junge Mutter, die macht so ein Video und sagt, ja, heute gibt es bei uns nur Pizza. Naja, ich bin halt eben eine schlechte Mutter, so. Sagt sie quasi und filmt sich dabei und dann sagt ihre Tochter, die noch klein ist, auch vielleicht so 4 oder so, you're not a bad mom, you're a good mom. Und sie, und dann guckt sie so, oh, danke. Und dann sagt das Kind so, sag es, sag, ich bin eine gute Mutter. Ja. Und sie so, ich bin eine gute Mutter. Und das fand ich so süß, weil ich mir dachte, oh, also das hat die nur mit echt gebraucht. Und dann auch die Kommentare so, doch, du bist eine gute Mutter, mach dich nicht fertig, weil es einmal Pizza gibt, ist doch scheißegal und so. Das fand ich total süß, weil ich mir auch dachte, krass, was dieses Kind da auch schon mitbekommen hat, dass die, weil Also das Kind kommt ja nicht von selber darauf, dass die Mutter das wiederholen soll. Das sagt man den Kindern ja auch immer. Ja. Nein, du schaffst das. Komm, sag dir selber, dass du es schaffst. Sag, ja, dass du stolz, ja, auf dich bist. Und das fand ich ja so süß, dass die, ja, das, genau, dann quasi der Mutter zurückgegeben hat.
Absolut. Und der Punkt ist ja, alleine, dass sie das so hingekriegt hat, zeigt ja schon, was sie ihrer Tochter alles mitgegeben hat. Und
ja, total.
Und woran erinnert dieses Kind sich denn? Und das sage ich meinen alleinerziehenden Elternteilen oder auch nicht alleinerziehenden Elternteilen auch. Wenn ihr jetzt 2 Stunden in der Küche steht, um euren Kindern ein regional bio-gedünstetes Supermenü hinzuzaubern, dafür aber nicht abends 5-Minute-Goal-Time machen könnt, was glaubt ihr, wenn das Kind groß ist, worauf wird es denn eure Beziehung oder eure Bindung stützen? Dann lieber mal eine Fertigpizza oder Meckes oder weiß der Kuckuck was für ein Strunks und dann aber gemütlich zusammensitzen und wirklich Bindung miteinander erleben. Das fällt vielen Elternteilen wirklich schwer. Tagesstruktur, finde ich, soll eine so eine Rahmung geben, ne? Also macht euch nicht verrückt mit, jede Minute muss irgendwie klar getaktet sein, aber so ein grundsätzliches, ne? Morgens noch mal kurz kuscheln vielleicht, dann besprechen ganz kurz, während man sich anzieht, wie heute die Schule ist. Heute Schule, danach Oma, so, ne, heute Schule, danach, heute ist ja Dienstag, dann hast du dein Hobby oder heute ist Papatag, damit die Kinder wissen, was auf sie zukommt. Das kann man aber ja verbinden miteinander. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, dass das nicht extra noch mal viel Zeit ist und die sich dann 10 Minuten morgens hinsetzen müssen und man den Tag bespricht. Und dann auch zu gucken, okay, ne, es gibt die Übergänge, die Rückkehrrituale, 2 Minuten ankommen oder erstmal nach Hause kommen und erstmal kuscheln oder erstmal zu Hause ankommen, was essen und dass das immer wiederholt wird und danach dann quasi das Nachmittagsprogramm startet. Also irgendetwas, was sich halt wiederholt, wo Kinder Ankerpunkte haben können, zu wissen, okay, das läuft jetzt so. Abendritual genau das Gleiche. Na, also erst essen, dann fertig machen, dann Medienzeit oder erst Medienzeit, dann essen. Also das könnt ihr ja so machen, wie ihr wollt, aber es muss halt wiederholbar sein, weil das hilft den Kindern. Und das wäre auch schön, wenn das natürlich sich auch wiederholt, wenn das Kind dann bei dem anderen Elternteil ist. Ein großer Schutzfaktor, finde ich, ist bei diesem Co-Parenting, da haben wir ja in der letzten Folge auch viel darüber gesprochen, nach der Trennung ist, Kommunikationskanäle zu finden. Da habe ich ja auch über dieses Übergabebuch gesprochen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Manche machen das auch mit einem WhatsApp-Chat, wo die das dann halt reinmachen, so eine extra Gruppe, wo die dann reinmachen. Das ist nur Orga-Kram, was die dann halt da rein schreiben. So wenig Kommunikation wie möglich, bitte. Ohne Emotion, wenn das irgendwie klappen könnte. Das, liebe Leute, ist auch ein ganz großer Konfliktschutz für das Kind und somit auch ein Schutzfaktor, der auch gut funktionieren kann, weil wenn die Kinder die ganze Zeit mitbekommen haben, Mama und Papa streiten sich und es ist alles ganz furchtbar und meine Eltern können sich nicht leiden und ich bin immer dazwischen und dann trennen sich die Eltern endlich und dann gibt es nicht mehr diese Spannung, sondern nur noch gute Zeit mit Mama und gute Zeit mit Papa und fertig ist der Lachs. Ja, damit ist auch ein alleinerziehendes Modell ein großer und besserer Schutzfaktor, als gemeinsam zu bleiben.
Ja, und am Ende sind die Kinder vielleicht sogar erleichtert, auch wenn sie es selber noch gar nicht aussprechen können oder sagen können oder vielleicht noch gar nicht selber verstehen. Für die Kinder ist ja dann auch der Druck im Alltag viel niedriger, wenn zu Hause nicht die ganze Zeit eine Stimmung ist von Mama und Papa reden wieder nicht miteinander oder es ist wieder irgendein Streit oder irgendwas. Das merken die Kinder dann auch. Also von daher, macht euch nicht fertig, wenn ihr euch getrennt habt und denkt dann jetzt, ach du meine Güte, was macht das jetzt mit dem Kind? Und jetzt hasst das Kind mich oder jetzt hasst das Kind seinen Vater oder irgendwas. Viele Dinge lösen sich von selber auf und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge mitnehmen, dass es nicht nur negative Seiten hat, wenn man alleinerziehend ist, sondern dass es ganz viele Dinge gibt, die so vielleicht sogar positiver sind nach einer Trennung oder in dem alleinerziehenden Alltag.
Ich finde, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder?
Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!
Tschüdelü!